Es gibt wenig Möglichkeiten, mit denen wir Gott erfreuen können. Aber das steht oft im Worte Gottes, dass der Dank Gott erfreut, das Lobpreis, der erklingt. Und ich weiß, dass Sie oft sehr viel dunkle Dinge in Ihrem Leben haben, aber wenn Sie anfangen, diese Loblieder zu singen, da wird es in Ihrer eigenen Seele licht und hell. Und gerade wenn Sie singen, mitten in der Bedrückung, so wie David diesen Psalm gesungen hat, den wir vorhin gehört haben, als er gerade so aus dem Schlamm, aus dem Sumpf herausgezogen war, das war nämlich erst in dem Augenblick, wo er aufgeblickt hat zum lebendigen Gott, in dessen Hand er sich wusste. Wir fahren fort mit der Geschichte des Propheten Elisa, 2. Könige 4. Elisa, 2. Könige 4. Elisa mehrt das Öl der Witwe. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten oder Sklaven. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Liebe Schwestern und Brüder, ein wenig fremd kommt uns solch eine Geschichte schon vor, wenn man das mit der rauen Wirklichkeit ihres Lebens vergleichen muss. Wäre ja schön, wenn Sie auch sowas erleben würden. Naja, sagen manche, ist das nicht doch vielleicht nur so eine Geschichte, die ein wenig Hoffnung uns widerspiegeln soll? Aber nun sind wir ja überzeugt, dass das Wort Gottes wahr ist und nicht trügt. Oder wie es in einem Psalmwort heißt, dass das Wort Gottes ein Licht sei auf unserem Wege. Das heißt doch, in den Schwierigkeiten, die wir tagtäglich haben, da möchte dieses Wort uns ein helles Licht geben, dass wir Durchblick haben und die Dinge besser verstehen. Darum bin ich überzeugt, dass das ein wahres Wort Gottes für Ihr Leben ist, dass Sie testen können und über dem Sie die Güte Gottes wunderbar erfahren können. Ich habe das wieder untergegliedert, weil es nicht um meine Gedanken geht, sondern um das Wort Gottes, das wir hören. Erstens, es gibt sehr schwere Lebensführungen. Es fängt ja gar nicht mit einem Wunder an, sondern mit einer ganz großen Not. Da wird von einer Witwe erzählt. Auch heute ist es sehr schwer, Witwe zu sein. Und wer von ihnen in der Trauer lebt, der ist verwundet. Es tut ihm weh, wenn kondoliert wird, und es tut ihm auch weh, wenn nicht kondoliert wird. Man klagt, wenn die Leute besuchen und wenn sie nicht besuchen. Alles tut weh. Alles ist eine Wunde. Und damals kam noch hinzu, dass die wirtschaftliche Versorgung gar nicht zu vergleichen war mit dem, was heute getan wird, auch wenn heute noch große Nöte herrschen. Bei manchen. Haben Sie auch bei unserer Frau den Hartog erlebt, dass es solche Fälle auch heute noch gibt. Sie ist in Not, ihr Mann hat ihr kein Geld hinterlassen, kein Sparbuch, sondern lauter unbezahlte Kredite. Man kann ja unsere Fantasie ins Kraut schießen, was wohl mit dem Mann los war, dass er so viel Schulden hinterlassen hat. Waren das Spielschulden oder hat er sonst dunkle Geschäfte gemacht, irgendwo gehandelt und hat sich verkalkuliert? Es ist interessant, dass es eine alte jüdische Tradition gibt, die für uns nicht gesichert ist, weil sie außerbiblisch ist, aber das hat doch das Volk Israel durch die Jahrhunderte hindurch bewahrt, indem nämlich einige der Gelehrten Israels gesagt haben, das könnte jener Obadja gewesen sein, der Minister war am Hofe Ahabs und der dann sein Amt verloren hat und in eine Siedlung dieser Prophetenschüler gezogen ist, jener Missionsseminare, die entstanden waren. Und warum hat er Schulden gehabt? Die Väter Israels sagten, er hat Schulden gehabt, weil er die Propheten versorgte, hier 50 und da 50. Und in seiner großen Liebestätigkeit hat er gar nicht mehr gerechnet. Und am Ende konnte er das Ganze nicht bezahlen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber es könnte ja wirklich sein, dass einer Schulden gemacht hat, weil er Gutes getan hat. Und weil er die unvorstellbare Not gesehen hat und handeln musste. Und er konnte nicht warten. Jetzt muss ich helfen. Da kann man sich vorstellen, wie das für die Frau war, als sie zurückbleibt. Ich erinnere mich, wie mein Großvater, der ein Eisenwarengeschäft betrieb und ein Lebensmittelgeschäft, mir als Kind auf den Spaziergängen immer eingeschärft hat: Wenn du irgend kannst, unterschreibe nie einen Wechsel in deinem Leben. Sie werden dich holen und dein ganzes Leben wird ruiniert sein. Und die, die unter uns im Geschäftsleben stehen, wissen, wie das oft ist. Wenn die Forderungen kommen und wenn man nicht bezahlen kann. Und es ist einmal gut, dass wir daran erinnern, dass in dieser Welt ein ehernes Gesetz herrscht. Wenn einer schwach ist, dann wird man mit ihm fertig. Wir wollen gar kein verklärtes Bild von der Welt haben. Wir wollen auch nicht so tun, als ob wir das ändern könnten. Und das ist so schlimm für diese wehrlose Frau, die niemand hat, der sie verteidigt, dass sie jetzt noch kommen und ihre beiden Söhne holen wollen als Sklaven, Schuldsklaven. Diese Welt, die sich so gern so edel gibt, ist doch in ihrem Wesen so unmenschlich, so hart. Und nicht nur, wie wir so gerne in diesen Tagen oft tun, in ein paar Auswüchsen, sondern in ihrem ganzen Wesen, und wir gehören mit dazu. Ich wollte sensibel werden für die Menschen, die in meiner Umgebung leiden müssen, denen Unrecht widerfährt, denen ich beistehen könnte, für die ich reden müsste. Und ich sehe noch etwas ganz anderes, wie diese Mutter für ihre beiden Söhne streitet. Man sucht ja heute nach einem neuen, zukunftsweisenden Bild der Frau. Und es gibt die Strömung des Feminismus, der versucht, unserer Frau ein neues, würdevolles Antlitz zu geben. Es ist sicher wichtig, dass die Frau aus ihrer Entrechtung heraustritt. Und ich möchte das ganz sagen, dass es keine Benachteiligung der Frau geben darf, auch nicht in der christlichen Gemeinde, auch nicht in der Gesellschaft, selbstverständlich nicht. Aber wenn im modernen Frauenbild der eine Zug fehlen sollte, der die Frauen durch Jahrhunderte hindurch geprägt hat, nämlich dass sie für ihre Kinder gestritten haben, dann wären die Frauen entehrt. Denn das war das Größte im Frauenbild der alten Zeit. Dass eine Mutter sagte, lieber will ich nicht leben, mein Kind soll leben. Und was das in unserer Zeit heute bedeutet, dass wir wieder wissen, was Würde einer Frau ist, auch fürs ungeborene Leben. Nicht um mich geht, um meine Söhne geht, um meine Töchter. Leben will ich. Eine Mutter, die ihr Kind höher achtet als sich selbst. Das ist das größte Frauenbild, das ich kenne. Ohne dass ich absprechen will, dass eine Frau sich bemühen darf, auch im Lauf der Zeit ein anderes Bild in der Gesellschaft zu haben, aber das darf sie nicht verlieren. Eine verzweifelte Lage für diese Frau. Was soll man tun, wenn so etwas geschieht, solch ein Unrecht? Wir sind ja heute so empfindsam geworden und es liegt doch einmal nahe, dass ich an dieser Stelle in der Predigt offen sage, wäre es nicht wichtig und ist das nicht das Ziel auch eines solchen Predigttextes, dass wir jetzt gegen das Unrecht der Welt demonstrieren? Doch, dürfen Sie. Wir haben ja politische Möglichkeiten. Darf ich Ihnen immer wieder sagen, benutzen Sie die große Chance, die unser Volk hat, wie noch nie. Durch demokratische Parteien die Meinung kund werden zu lassen, die wir haben. Aber es ist nicht das letzte Ziel des Wortes Gottes. Das letzte Ziel ist nicht eine Aktionsgruppe. Das letzte Ziel des Wortes Gottes ist nicht, dass man eine Warnwache vor dem Kreditinstitut aufstellt und gegen die Kredithaie protestiert, die so grausam pfänden. Sondern das Wort Gottes will uns wo ganz anderes hinführen. Und ich möchte das immer wieder sagen, weil sonst ein Missverständnis entsteht, als ob wir nicht weltoffen wären. Als ob wir irgendwo unsere öffentliche Verantwortung schuldig bleiben wollten. Wir wollen das eine wahrnehmen und das andere darüber nicht vergessen. Das, was der geistliche Auftrag von uns Christen ist, dass Gott noch andere Wege hat. Und es kann nie die Aufgabe der Christen sein, dass sie als Ziel ihres Eintretens haben, die Mittel der Welt zu gebrauchen und mit den gleichen Waffen zurückzuschlagen. Mit Gewaltmitteln und mit Drohmitteln. Nicht rächen, wo man Unrecht sieht. Das hat uns unser Herr verwehrt. Und wo die Christen diese Mittel nahmen, waren sie auch nicht mehr in der Vollmacht Gottes. Sondern sie waren der Welt gleich geworden. Und sie sind ins gleiche Unrecht gefallen, wie die, die sie bekämpften. Wir haben eine andere Macht. So wie Jesus den Petrus daran erinnert hat, der im Garten Gethsemane sein Schwert zog, wo er sagt, stopp, du hast eine andere Kraft, Petrus. Und es gibt einen anderen Weg, der Christen stark macht. Wenn die Wege verwehrt sind und die Mittel verwehrt sind, dann sind wir dennoch nicht verlassen. Wie sagt die Frau so schön, du weißt, wie dein Knecht, mein Mann, den Herrn fürchtet. Das muss in der Mitte unseres Glaubens stehen, den Herrn zu fürchten. Auf ihn zu schauen, mit ihm zu rechnen in allen Lagen, auch dann, wenn man von den Menschen verlassen ist, wenn sie uns das Fell über die Ohren ziehen, wenn wir keinen Ausweg mehr wissen. Wenn wir verzweifeln wollen und sagen, ich kann nicht mehr weiter. Und das ist auch für manche unter uns oft eine Lage, gerade wenn sie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehen. Man spricht in den Kirchen und Gemeinden vielleicht zu wenig, wie oft den Unternehmern das Wasser bis zum Halse steht und sie nicht mehr wissen, wie der morgige Tag weitergehen soll. Das ist erster Punkt. Es gibt sehr schwere Lebensführungen. Zweitens, Gott hört Gebet. Und diese Frau schreit aus ganzer Verzweiflung. Und sie schreit zu Elisa, warum schreit sie denn nicht zu Gott? Sie finden im Alten Testament immer dies, dass die ganze Offenbarung noch nicht völlig da ist. Bei manchen, bei einigen ist sie schon ganz da, Etwa bei Abraham, dessen Glaube ja richtig vorbildlich ist für uns im Neuen Bund. Und bei anderen sehen sie immer noch, wie sie nur ganz schwach und schemenhaft hindurchblicken. So ist auch im ganzen Alten Bund es mit der Kraft des Gebetes. Wir haben Beispiele von großem Beten, von mächtigen Wundern, die Gott geschenkt hat. Aber wir haben auch manches hier, wo Leute erst zaghaft diesen Schritt tun. Und so schreit diese glaubende Frau den Elisa an und sagt, du bist doch ein Mann Gottes. Und darum musst du mir einen Weg zeigen. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, dass Sie weiter gehen dürfen, viel weiter über das Gebet dieser Frau hinaus. Denn das hat uns Jesus in solch einprägsamen Bildern gesagt, dass das Beten nicht etwas ganz Außergewöhnliches ist, sondern das Selbstverständlichste. Wir können beim Vater schreien, weil wir Kindesrecht haben. Wir brauchen gar nicht betteln, sondern es ist unser Vorrecht. So wie die kleinsten Kinder in unserer Familie kommen dürfen und mit ungelenken Worten ihre Bitten vorbringen. Und wir freuen uns darüber, gerade wenn sie so ganz natürlich und unbeholfen tun, aber in dem großen Vertrauen, dass meine Mama, mein Papa wird mir helfen. Und dass Jesus wieder gesagt hat, mit diesen Worten dürfen wir sogar sagen, in diesem kindlichen Vertrauen zu ihm rufen, aus der Not. Und dann ist das wirklich eine Frage, ist das nur eine Märchengeschichte hier? Ist das etwas Fremdes zu den Schwierigkeiten unseres Lebens? Jetzt ist gut, wenn Sie die Bibel auf Ihren Knien haben, schlagen Sie mal Lukas 18 auf. Das wäre ein Jesuswort im Originalton wieder dazu lesen. Lukas 18. Da geht es auch um eine Witwe, der Unrecht widerfahren ist und die sich nicht damit abfindet, dass sie rechtlos dasteht. Und sie hat es noch mit einem Mann zu tun, der nicht nach dem Recht fragt. Es war im Grunde eine hoffnungslose Lage. Und dann sagt Jesus, Vers 7, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Wir sollten viel natürlicher mit Gott reden im Gebet. Die Schüler ihre Schulnöte ihm sagen, die Familiennöte ihm nennen, die Berufssorgen ihm sagen, die Ängste, die wir haben um unsere Welt, Gott sagen. Und dass Gott bis heute seinen Frieden nicht von unserem Volk weggenommen hat. Wissen Sie es nicht, dass wir es den Betern und der Güte Gottes zu verdanken haben? Und ich darf heute einmal erzählen von einem Erlebnis, das ich vor vielen Jahren hatte. Ich hatte mehrere dieser Erlebnisse, dass ich mit einem Geschäftsmann, der aus einem großen Industriebetrieb ausgeschieden war, eine tolle Erfahrung machte. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr in dem Industriebetrieb tätig sein, ich möchte als Christ meinen Betrieb anders führen, mit meinen Mitarbeitern anders umgehen. Und er gründete eine Metallwarenfabrik mit etwa 60 Beschäftigten. Und dann kam in Ende der 60er Jahre jene Rezession und über Nacht verlor er einen Auftrag, der 40% seiner Produktion ausmachte. Er rief mir an, wir sprachen darüber, wir beteten miteinander. Es ging ihm um die Arbeitsplätze. Jeden Tag trafen wir uns und legten die Not vor Gott. Ich dachte, ob Gott wirklich das so tun kann und lösen kann. 3 Tage später steht auf dem Hof eine Gruppe von Männern. Er geht hinaus und sagt, was tut ihr hier? Da sagten sie, die Kreissparkasse hat uns geschickt. Ja, warum die Kreissparkasse? Die haben gesagt, da gibt es bald eine Zwangsversteigerung. Wie bitte? Ihr habt doch noch gar nichts eingeleitet. Es war eine abgekaterte Aktion, verstehen Sie? Auftrag zurückgezogen, Kreissparkasse informiert und dann gibt es billigen Industrieunternehmen zu erwerben. Wir sagten, Herr, jetzt ist deine Ehre auf dem Spiel. Und wenn ich heute jenen Unternehmer treffe und wir von jenen Tagen sprechen, dann stehen uns die Tränen in den Augen. den Gott herausgeführt hat und zu Ehren gebracht hat. Und wir wissen, dass es Gnade Gottes war. Ich habe solche Fälle in anderem Zusammenhang erlebt, wo es um Millionen bei Baukonzernen ging und um Konkursverfahren, die Gott abgewendet hat. Als wir auf einer Bibelarbeit das Thema hatten, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Wir wollen kein Gesetz daraus machen, aber wir haben es überwältigend erfahren und wir wollen Gott die Ehre geben, wie er die Seinen, die zu ihm rufen, wunderbar erretten kann. Und sie sitzen alle hier und können es aus ihrem Leben erzählen, wie Gott in großer Güte gehandelt hat. Manchmal wird es uns dann schwer, warum er in diesem oder in jenem Fall seine Hilfe zurückgehalten hat. Wir wissen, dass auch das zu den Arten Gottes gehört und gar nichts sagt über unser Gebet oder über unseren Glauben. Wir wissen, dass er uns dann auf andere Weise aus den Nöten herausführen kann. Und dann wollen wir uns umso mehr um all die Scharen, die durch diese schweren Wege gehen müssen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Die Frau erkennt die Macht des Gebets, das ihr geschenkt ist. Und darum ruft sie zu Gott. Und noch das Letzte, wir sind mitbeteiligt. Drittens, wir sind mitbeteiligt. Ganz schön mutig, was die Frau tut. Sie geht zu ihrer Nachbarin, zu Müllers Schulze und sagt, ich brauche Flaschen, Schüsseln, alles, was ihr habt. Die denken, was hat die wohl? Und dann stellt sie diese Schüsseln auf. Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte, bloß weil der Prophet sagt, ich soll das eine Krüglein über diesen großen Schüsseln ausleeren. Es ist ja immer so, dass Gott bei seinen Wundern uns mit einbezieht. Und er verlangt von uns einen Glauben, der widersinnig ist. Es geht immer so, dass wir sagen, das kann nicht sein. Und manche drehen da um und sagen, Gott, ich kann dir gar nicht glauben. Es ist zu groß für mich. Wie soll das denn geschehen können? Und aus lauter Skepsis, aus lauter Zweifel gehen sie den Weg gar nicht, den Gott sie sendet. Diese Frau ist eine große Glaubenszeugin. Sie nimmt dieses Krüglein und die Söhne reichen ihr die leeren Schüsseln. Und sie leert dieses kleine Krüglein, das sie hat, über diesen großen Schüsseln aus und das Öl fließt. Wir müssen darauf achten, was da geschieht. Weil das ja ein Licht auf unserem Wege sein soll, weil das uns zeigen soll, wie Gott in unserem Leben handelt. Nur leere Schüsseln kann sie hergeben, ganz leere. Und wenn was drin ist, fließt kein Öl. Muss ganz, ganz leer sein. Und dann macht Gott in seine Wundergüte die geheimnisvolle Füllung. Und das ist nicht bloß ein Bild, sondern das ist eine Erfahrung, die wir dauernd machen. Dass Gott so handelt. Reicht doch die Gefäße da, leere Gefäße. Es gibt so viele Leute, die meinen, sie müssten vor Gott etwas bringen und Gott mache dann den letzten Rest dazu. Sie müssten streben und sich mühen und dann würde Gott das Restliche noch vielleicht schenken. Es ist nicht so. Sondern ich darf vor Gott sagen, Herr, du weißt, ich bin so müde, so schwach, so arm, so leer. Das gibt es. So wie in jenem Unternehmen, das im Glauben begonnen war, Stunden kommen, wo wir sagen, Herr, wir stehen am Abgrund. Wenn du nicht tust, sind wir ganz verloren. Wenn du jetzt nicht in deiner Güte handelst, hat es gar keinen Wert. Es gibt Stunden in einer Ehe, in einer Familie, wo man sagt, Herr, mit meinem Kind, wenn du jetzt nicht ein Wunder tust, bin ich verloren. Wir stehen dauernd in dem Augenblick da, wo wir leere Schüsseln nur noch hinstrecken können und sagen, Herr, füll du sie. Ich habe keine Lösung mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Meine Seelenkraft ist auch zu Ende. Aber ich reiche dir die Schüsseln und du füllst sie wunderbar. Weil ich deinem Wort glaube und deinem Wort vertraue. Und das geschieht. Und sie tat es. Das ist Gehorsam, wo man die leeren Schüsseln hinstreckt. Ganz leere Gefäße. Herrlicher kann man nicht zeigen, wie Jesus eine Gemeinde auch in unseren Tagen baut. Leute, leere Gefäße. Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen, sagt Paulus. Und wir stricken sie hin und sagen, Herr, füll du mein Leben. Du hast so wunderbar die Menschen, die zu dir kamen, gebraucht. Und du hast in deiner Kraft in ihnen gewirkt. Tu das durch mein Leben. Und wir wollen ihn beim Wort nehmen und sagen, füll mich ganz. Füll meine Gedanken, mein Herz, meinen Willen. Und wohne in meinem Leben und regiere in mir. Und dann, ich möchte alles ausleeren, was nicht hineingehört. Das Dunkle und das Sündige und das Gemeine und das Wüste. Herr, nimm es weg. Und dann fülle du mich ganz aus deiner großen, ewigen, göttlichen Schatzkammer. Ob das in ihrem Alltag wiederkommt, bei ihnen, ob sich das so ereignet, wäre furchtbar, wenn sie das nicht jeden Tag vielfach erleben würden. Wir singen gern auf unseren Freizeiten das Gebetslied, ich will beten, Gott wird geben, denn von ihm kommt alles her. Aus der Fülle kann man holen, als aus einem reichen Meer. Was für Leib und Seele ist Not, droben lebt der reiche Gott. Er hat Segen, Brot und Leben. Ich will beten, Gott wird geben. Amen.